Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 21. Folge Neues Lernen, der Podcast.
Hast du richtig gezählt, die 21.
Ich hoffe schon.
Dann haben wir ja bald Jubiläum, oder?
Ja, silberne Hochzeit. Ja, ich bin richtig froh, dass wir jetzt hier beide so, sagen wir mal, fast gesund wieder stehen und richtig fit sind und wieder gut klingen.
Ja. Kleiner Tick nasal noch.
Ja, ein bisschen, aber es geht schon. Ja. Letzte Woche war ich nämlich richtig traurig, da hatten wir hier zwei Workshops, einmal vom Personalmagazin und einmal von Neues Lernen und ich konnte beides mal nur remote teilnehmen. Aber das hat zum Glück richtig gut funktioniert. Ich konnte alle richtig gut verstehen und auch sehen über die Raumtechnik, da war ich begeistert.
Ja, da hat sich einiges getan. Aus meinem Erfahrungsfundus von der Redaktionsarbeit vor 15 Jahren noch erzählen darf. Da haben wir manchmal, weil wir es nicht hingekriegt haben, die Telefonhörer umgekehrt nebeneinander gehalten, wenn wir zwei Redakteure nochmal einzeln sprechen lassen wollten. Da war dann diese, wie hieß sie denn, die Spinne? Die war dann eine richtige Neuerung, also diese Spinne, die man in die Mitte gesetzt hat, damit man alle verstehen und hören konnte bei einer Redaktionskonferenz.
Ich bin schon wieder zu jung. Ich kenne das alles nicht.
Also auch in der Bürowelt hat sich einiges getan, liebe
stimmt.
Julia.
Und wir sind damit mitten in unserem Thema, würde ich sagen.
Oh ja, die Digitalisierung. So, und jetzt bitte nicht alle sofort abschalten. Wir wissen, Digitalisierung überall, alle Welt spricht über Digitalisierung. Es ist eine Entwicklung, der man sich also nicht entziehen kann. Ganz viel wird natürlich auch gejammert. Deutschland würde der Digitalisierung hinterherhinken. Wenn ich so in die Schulen schaue, dann hat es bei uns, glaube ich, 3 Ferien lang gedauert, bis sie dann digitale Tafeln installiert hatten, aber inzwischen
aber
haben wir welche.
Ja.
Genau. Und natürlich gibt es Schwachstellen in der Digitalisierung in Deutschland und die genauen Schwachstellen in Organisationen, die haben wir uns in unserem Podcast mal genauer angesehen mit
Judith Muster und Lukas Fütterer von Metaplan, die, so sagen sie selber, blinde Flecken bei der Digitalisierung festgestellt haben bei all ihren Beratertätigkeiten in Organisationen und haben da 4 Scheinwerfer auf diese blinden Flecken gerichtet und da erfahrt ihr später noch mehr davon.
Aber das sind natürlich auch nur die technischen Voraussetzungen und ganz oft dreht sich ja die Debatte in Deutschland auch darum, wer wo wie gutes Netz hat und so weiter. Aber in unserem Podcast schauen wir uns natürlich heute auch die andere Seite an der Digitalisierung in Organisationen.
Wir haben mit Judith Muster und Lukas Fütterer von Metaplan beleuchtet, woran eigentlich diese Digitalisierungsprojekte in Organisationen häufig scheitern, natürlich aber auch, wie sie denn gelingen und wo mögliche Herausforderungen liegen. Und die beiden haben viele Erfahrungen gesammelt über ihre Beratertätigkeit und 4 typische Fehlerquellen dabei gefunden, woran es denn eben häufig hapert. Und die schauen wir uns gemeinsam an.
Judith Muster ist allen unseren LeserInnen schon bekannt, dadurch, dass sie die Kolumne Systemblick in Neues Lernen schreibt. Sie ist Partnerin bei Metaplan und Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Organisations- und Verwaltungssoziologie der Universität Potsdam. Und von der Redaktion des Personalmagazins wurde sie 2023 auch zu den 40 führenden HR-Köpfen gewählt.
Lukas Fütterer hat International Business studiert, schon Erfahrung in der Konzernwelt und bei Startups gesammelt und ist jetzt, wie er sagt, auch Metaplaner. Er berät zu Digitalisierung, Führung und Reorganisation vor allem im Automotive-, Startup- und Tech-Umfeld.
Die digitale Transformation, zumindest in Organisationen, scheitert häufig an deren Eigenlogik, dass man unterschätzt, dass Menschen aus guten Gründen Dinge so tun, wie sie sie bisher tun und dass man mit Digitalisierungsinitiativen oft an diesen Gründen vorbei digitalisiert.
Sie gelingt mit einem gehörigen Portion Organisationsklugheit, also ein Verständnis dafür, wie man dieses wilde Sozialsystem, Organisationen dekonstruiert, versteht und dann sich mit dem Digitalisierungsvorhaben da organisationsklug durchmanövriert. Und ich glaube auch, dass viele Organisationen schon auf diesem Weg langsam sind, weil so ein bisschen die Ernüchterung eingetreten ist, dass die Technik es eben nicht alleine richten wird.
Und für all unsere lernbegeisterten Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, wir haben mit den beiden auch beleuchtet, welche Rolle jetzt eigentlich Personalentwicklung und Weiterbildung bei den Digitalisierungsprojekten spielt.
Und damit würde ich sagen, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen heute an Judith Muster und Lukas Fütterer hier bei uns im Podcast Neues Lernen. Wunderbar, dass ihr es remote zu uns sozusagen ins Podcaststudio heute geschafft habt. Herzlich willkommen und hallo an euch beide.
Hi, wir freuen uns sehr.
Herzlichen Dank.
Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, bei dem es um etwas geht, über das sozusagen sowieso alle und immer sprechen, habe ich den Eindruck. Nämlich geht es um Digitalisierung und digitale Transformation. Und das ist eben allgegenwärtig im privaten Alltag, im beruflichen Alltag. Es ist kein Thema oder eine Entwicklung, wo man sagen kann, ja, will ich oder will ich nicht. Man muss halt mitgehen. Aber es geht ja trotzdem darum, inwiefern Organisationen die Digitalisierung stärker fördern und wie sie es hinkriegen, umzusetzen. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen, woran denn in Unternehmen auch so Digitalisierungsprojekte häufig scheitern. Und als erstes vorab möchte ich aber mal noch so eine kleine Sprachklärung sozusagen machen. Wir sprechen immer so abwechselnd eigentlich über Digitalisierung und digitale Transformation. Und jetzt hatten wir neulich mal John Hagel im Interview bei uns im Magazin Neues Lernen, der nochmal gesagt hat, er vergleicht eine Transformation immer gerne mit der Metamorphose von einem Schmetterling. Und wenn der Schmetterling, der am Ende dabei herauskommt, der Raupe noch zu ähnlich ist oder nicht wieder was ganz Neues ist, dann ist es für ihn keine echte Transformation. Deswegen die erste Frage an euch. Sprechen wir heute eher über Digitalisierung oder über digitale Transformation oder würdet ihr das gar nicht so arg trennen wollen?
Also, ich habe ja an der Uni Potsdam ein von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördertes Digitalisierungsprojekt durchgeführt und das war in einem Riesencluster, das Digitalisierung der Arbeitswelten heißt. Und als wir gestartet haben mit der Forschung, war ich erstmal so ein bisschen schüchtern, weil ich dachte, was ist denn jetzt diese Digitalisierung oder digitale Transformation? Und ich hatte das Gefühl, dass nach einigen Jahren Forschung es auch kein einheitliches Bild, zumindest mal in der Wissenschaft gibt, davon, was Digitalisierung ist. Und deswegen kann man vielleicht sagen, dass diese beiden Begriffe, Digitalisierung oder auch digitale Transformation, so ein bisschen was wie so ein leerer Signifikantes, würde man in der Soziologie sagen, also ein Containerbegriff, in den vieles und vielleicht auch allzu vieles reinpasst und man am Ende gar nicht so genau weiß, worüber man spricht. Und das kann einen irgendwie in der Wissenschaft nerven, weil man da ja ganz gerne ordentliche Definitionen hat. Das muss einen aber in der Praxis nicht so unbedingt stören, außer man ist zuständig für digitale Transformation. Und alle schmeißen irgendwie Dinge da rein und keiner weiß genau, was es, und ich weiß selber nicht genau, was mein Auftrag ist. Und in der Empirie, also in der Organisationspraxis, auf der wir beforscht haben, und vielleicht kann Lukas das gleich nochmal aus seiner Perspektive aus der Konzernpraxis zur Digitalisierung sagen, jedenfalls in der Forschung wurde da relativ viel reingeschmissen. Also von wir digitalisieren jetzt Fallakten bis hin zu SAP-Projekten, bis hin zu riesigen Automatisierungsvorhaben mit Robotik bis hin zu schlichterdings digitaleren Prozessen. Und die Veränderung dann war halt immer Transformation. Und das Schmetterlingsbild hilft mir nicht so richtig, weil ich dann einen Riesenbegriff mit einem anderen Riesenbegriff übersetze.
Lukas, würdest du es ergänzen wollen? Judith hat eben schon gesagt, du kommst ja auch unter anderem aus der Konzernwelt. Das heißt, du kennst die Einblicke. Das heißt, wenn Digitalisierungsprojekte angestoßen werden, kannst du uns dann so ein bisschen die Definition davon mitgeben?
Um die scharfe Definition würde ich mich jetzt auch gleich drücken, das nur vorweg, aber tatsächlich war ich mal so jemand, wie Judith gerade beschrieben hat, dem man Digitalisierungsthemen über den Zaun geworfen hat und der dann mit seinen Mitarbeitern versucht hat, auch gute Dinge voranzutreiben. Jetzt würde ich erstmal sagen, in den meisten Organisationen werden digitale Transformationen oder Digitalisierungsinitiativen synonym verwendet und es geht meistens um eine technisch basierte Veränderung, die man anstrebt. Und wenn man es darauf zurückbezieht, dann kann man ja schauen, erreicht man diese Ziele oder die Dinge, die man sich vornimmt oder eher nicht. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen ein Blick, dass wir mal geschaut haben, warum erreicht man es häufig nicht. Und das ist ja durchaus faszinierend, wenn jetzt so ein Thema auch schon so lange so viel Aufmerksamkeit in Organisationen bekommt.
Lukas, wir bleiben gerade mal bei dir. Egal wie man das jetzt nennt, ob digitale Transformation oder Digitalisierung, im Grunde wird ja erstmal viel gejammert, dass wir da total hinterherhinken. Würdest du sagen, dass dieses Bild stimmt, dass wir digital nicht vorne mit dabei sind oder dass Organisationen es wirklich nicht schaffen, Digitalisierung oder digitale Transformation ordentlich durchzuführen?
Also pauschal würde ich es nicht so bestätigen, weil es gibt ja auch ganz viele tolle Beispiele, wie Dinge digitalisiert wurden. Die Frage ist halt wirklich immer, was hat man sich vorgenommen und erreicht man das? Und ist das auch vielleicht realistisch gewesen? Und dann die nächste Frage, mit wem man es vergleicht. Wenn man jetzt irgendwie Verwaltungsdigitalisierung nimmt, dann hat Deutschland sicher noch ganz viel Potenzial und im Vergleich mit anderen Ländern ist man da definitiv zurück. Auf der anderen Seite haben wir auch durchaus innovative Organisationen, die in den letzten Jahren auch gerade was Prozessautomatisierung, auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz ist ja momentan was einfach überall getrieben wird, wo es dann plötzlich auch sehr viel schneller geht. Was so spannend ist, dass man häufig sehr hohe Erwartungen hat, was die Veränderung auch dann des Unternehmens selbst oder der Organisationsstrukturen angeht und das meistens nicht so schnell funktioniert oder gar nicht funktioniert.
Und wenn Unternehmen auf euch zukommen und euch eure Beratungsleistung möchten, in welcher Phase sind die denn dann in der Regel? Ist es dann so, dass sie sagen, wir möchten jetzt ein Digitalisierungsprojekt anschieben und brauchen dabei Unterstützung? Oder ist es so eine Phase, wo sie sagen, wir haben da schon so wahnsinnig viel gemacht, warum funktioniert es eigentlich nicht, helft uns? Oder wie können wir uns das vorstellen, wo werdet ihr da am meisten im Moment in Anspruch genommen?
Also ich würde sagen, das ist echt super unterschiedlich, was glaube ich, echt wichtig ist zu verstehen, ist, dass alle Digitalisierungsprojekte eint eine Sache, nämlich, dass diese technischen Innovationen oder die Digitaltechnologie auf die Organisation aufschlägt. Und das ist ein wildes Sozialsystem mit Eigenlogik. Dazu denken und forschen wir ja sehr intensiv. Was macht dieses soziale System Organisation aus? Und dann kann es an ganz vielen Stellen stocken. Also das kann ganz, ganz früh sein im Prozess, dass man sich gar nicht einigen kann auf eine Digitalstrategie oder Vorhaben. Oder das kann mittendrin passieren, wo man extrem viel investiert hat schon und eigentlich vielleicht in einem eher Hub-ähnlichen Untereinheit der Organisation sozusagen Dinge vorangetrieben hat, jetzt auf den Rest der Organisation treffen und damit dann auf Widerstände. Also und es ist auch häufig gar nicht so, dass Digitalisierung Anlass ist für ein Projekt mit uns, sondern häufig ist es auch einfach ein Teil in einem normalen Projekt des Organisierens, weil Digitalisierung ja tatsächlich an ganz vielen Stellen in der Organisation mittlerweile eine Rolle spielt und man was gar nicht drumherum kommt.
Jetzt hast du ja gesagt, es ist sehr unterschiedlich, wo Probleme auftreten können. Gibt es trotzdem aus deiner Beratungspraxis wiederkehrende Probleme, wenn ein Unternehmen oder eine Organisation eben versucht, Digitalisierung voranzutreiben?
Also ganz kurz gesagt, ist das wiederkehrende Problem das, dass häufig die Technik überschätzt und die Organisation in ihrer Eigenlogik unterschätzt wird. Das ist, glaube ich, das wiederkehrendste Problem, das wir entdecken können, weil man davon ausgeht, mit so einem sehr technokratischen Organisationsverständnis und einem zweckrationalen Organisationsverständnis, dass technische Prozesse die Organisation dann einfach übernehmen oder gestalten und dabei übersieht, dass eben die Organisation selber schon widerspruchsvoll ist, nicht so funktioniert, wie man sie geplant hat und so weiter. Und deswegen auch die digitale Transformation oder die Einführung von Digitaltechnologien nicht einfach nur ein technischer Prozess ist.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach da ein bisschen stärker in die Tiefe rein. Worin manifestiert sich das denn? Wir haben ja auch im Vorabgespräch oder wie wir überhaupt auf das Thema kamen, habt ihr uns gesagt, ihr habt da blinde Flecken in den Organisationen identifiziert. Macht doch mal dieses Bild auf, woran genau zeigt sich das denn? Welche Kategorien an Fehlern sind denn die, die ihr hervorheben könnt?
Also wenn man jetzt Judiths Beschreibung folgt und so geht es uns häufig, dass wir in Organisationen gerufen werden, wo einfach die Technik überschätzt und die Organisationslogiken unterschätzt wird, dann hat man eigentlich so vier Felder, die häufig unterbeleuchtet bleiben. Und das nennen wir die blinden Flecken der digitalen Transformation, die wir in Organisationen sehen. Der erste Scheinwerfer, den man leuchten kann, der nennt sich Entscheidungsstrukturen und Führung. Nämlich dann, wenn ich durch digitale Innovation oder Prozesse was verändere, dass ich häufig nicht berücksichtige, wie sich das auf die Entscheidungsstrukturen, also zum Beispiel Kommunikationswege, das Organigramm oder die Führungsbedarfe auswirken kann oder sollte. Ein zweites Feld, das wir beleuchten, ist Organisationskultur, wo wir dann feststellen, dass sich Technologieprojekte oder Innovationsprozesse häufig nur an den formalen Regeln und Richtlinien orientieren, also an Prozessbeschreibungen zum Beispiel, und zu wenig an den informalen Abläufen, also den gängigen, eingeschwungenen Trampelpfaden, die es in so einer Organisation gibt, oder den kurzen Dienstwegen, die vielleicht viel, viel ausschlaggebender sind, wie der Hase läuft, und die man auch eigentlich bei Digitalisierungsprojekten im Vorhinein betrachten sollte oder im Nachhinein merkt, dass das daran dann scheitert. Das dritte Feld oder der dritte Scheinwerfer ist die Mikropolitik, dass wir einfach feststellen, dass unterschätzt wird, wie eigentlich dieses Zusammenspiel aus Interessen, Macht und Vertrauen Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg von grundsätzlich Transformationsinitiativen hat, aber ganz besondere bei digitalen Transformationen, wo es dann vielleicht auch neue Gewinnerinnen oder auch Verliererinnen gibt. Und das vierte Feld, das man sich anschauen kann und wo einfach häufig dann Digitalisierungsinitiativen stecken bleiben, ist Innovation, dass insbesondere in Digitalbereichen sehr viel Wert auf Ideation, also auf die Generierung von Ideen gelegt wird und man dann vielleicht noch nicht mitbedacht hat, wie man sich jetzt für die eine Idee oder die eine Innovation dann entscheidet und die dann auch restabilisiert. Also wie man so vielleicht auch ein evolutionäres Verständnis von Innovation in die Organisation bringt. Das wäre mal so ein ganz kurzer Überriss über die vier Felder, die wir einfach häufig sehen, dass es sich lohnt, da reinzugehen.
Dann würde ich jetzt euer Bild mal aufnehmen. Wir werden gleich auch einzelne Scheinwerfer auf eure einzelnen Punkte richten. Aber bevor wir das machen, noch eine Frage. Könnt ihr irgendwie im Generellen erklären, wie ihr dann, wenn ihr in Organisationen kommt, diese blinden Flecken beleuchtet? Also wie macht ihr die irgendwie transparent für Führungskräfte? Wie erklärt ihr, wo Organisationen ansetzen müssen oder wo sie eben so versteckte Probleme gar nicht erkennen?
Also wir setzen eigentlich immer an dem Gestaltungsanliegen an, was da ist, und schauen uns dann, also zum Beispiel der Umsetzung der Digitalstrategie oder der Einführung eines neuen digitalen Prozesses oder sowas. Ja, also ein ganz pragmatisches Problem, was da ist. Und dann schauen wir uns an, indem wir eigentlich so eine Form von Erhebung machen, wo schlägt denn sozusagen die Digitaltechnologie auf die Organisation auf und welche Probleme entstehen dann. Und das tun wir eben durch Interviews und auch manchmal durch teilnehmende Beobachtungen. Und dann durch Gruppengespräche, wo wir unsere Hypothesen überprüfen, und dann erzeugen wir eine ziemlich bestechende Auswertung, die sehr scharf beschreibt die Eigenlogik dieser spezifischen Organisation mit im Zusammenspiel mit diesem spezifischen digitalen Gestaltungsvorhaben. Und das ist eigentlich nie so eine Überraschung für die Organisationsmitglieder, dass die sagen, oh, da hat jetzt aber jemand ein Rätsel gelöst und wir wussten gar nicht, dass es in diese Richtung gehen würde, sondern wir beschreiben eigentlich die Organisationsmitglieder, haben wir messen ganz gutes Bauchgefühl, was schief läuft, ne? Und das versuchen wir nur sehr präzise zu beschreiben und dann eben mitzuliefern, wo kann man anfassen. Und so ein bisschen Spoiler, anfassen kann man immer nur an der Formalstruktur, weder kann man Mikropolitik umentscheiden, noch kann man Organisationskultur an sich umentscheiden, aber man kann eben die Organisationsstrukturen so mitgestalten, mit der Einführung der Digitaltechnologie, dass es eben kein Gegeneinanderlaufen von Digitalisierung und Organisation gibt, sondern ein Miteinanderlaufen. Und manchmal muss man dazu eben bestimmte Aushandlungen führen, manchmal muss man dazu einfach nur Prozesse anpassen und manchmal muss man dazu tatsächlich neue Führungsstrukturen entwickeln. Und das ist immer jeweils sehr spezifisch für den einzelnen Fall.
Und das war doch jetzt ein gutes Stichwort, da würde ich jetzt direkt gerne ein bisschen in die Tiefe gehen. Stichwort Führungsstrukturen. Ihr beobachtet, was in der Regel, was schief läuft. Ihr habt ja vorhin gesagt, es wird oft nicht bedacht, die Auswirkungen der Kommunikation oder auch die Führungsbedarfe. Versuchen wir doch jetzt einfach hier mit einem Beispiel direkt reinzukommen. Was beobachtet ihr da, was schief läuft und wie setzt ihr dann an, um das zu vermitteln und zu lösen sozusagen?
Also man kann sich jetzt zum Beispiel vorstellen, also es gibt, wenn man jetzt auf Führungsstrukturen schaut, dann würden ja zum Beispiel technische Systeme die Daten bestimmten Personen zur Verfügung stellen, ne? die auswerten, die darauf schauen, die dadurch steuern und so weiter. Das würde meistens entlang, das passiert meistens entlang bei der Einführung solcher Systeme, entlang der formal festgelegten Hierarchie. Und dabei wird eben übersehen, dass in Organisationen häufig viel mehr in Führung gegangen wird von Personen, die gar nicht auf dem Organigramm auftauchen. Und dass durch die Digitalisierung dieser Daten jetzt eben nur noch bestimmte Stellen diese Führungsimpulse setzen können, weil nur noch bestimmte Stellen diese Informationen haben, die vielleicht vorher viel besser in der Organisation verteilt sind. Also man kann sich vorstellen, dass man bestimmte Steuerungsinformationen hat, also man hat Kennzahlen über Verkaufszahlen oder sowas, ja. Und vorher war das halt viel verteilter in der Organisation, weil man gemeinsam darauf, weil es ein Bauchgefühl war von Leuten, die verkauft haben, weil es um Auswertung quasi empirischer Daten durch Gespräche ging und nicht so stark eben nur bestimmte Stellen diese Informationshoheit hatten. Und das ändert natürlich die Möglichkeiten, wie faktisch in Führung gegangen wird, wenn man Daten oder Informationen nur noch an bestimmte Stellen spielt. Und dabei wird sozusagen eben häufig, und deswegen glauben wir eben, dass diese organisationssoziologische Perspektive so wichtig ist, die faktische Führungsstruktur aus den Augen verloren und es wird rein auf das Organigramm oder die Hierarchie geguckt und damit dann eben das, was die Organisation mal funktional gemacht hat, nämlich dass Organisationen viel verteilter waren, Informationen viel verteilter waren, dass viel mehr Leute auch in Führung gehen konnten, sozusagen wird dadurch destabilisiert.
Und welche Auswirkungen hat es dann ganz konkret? Gibt es dann einfach in Anführungszeichen eben Unmut, weil bestimmte Leute nicht mehr an bestimmte Informationen kommen? Oder wie genau manifestiert sich das dann, dass man auch sagt, da liegt jetzt wirklich ein Problem darin?
Also was sehr greifbar ist, ist, dass es ja häufig auch um Systemeinführungen geht. Also man nimmt jetzt große IT-Systeme wie ein Enterprise Resource Management System oder auch ein CRM, wo man den Wunsch hat, dass alle Daten, alle relevanten Daten zusammenkommen, dass dann vielleicht auch ein kleiner Bereich der Organisation meistens an der Spitze Zugriff auf Auswirkungen hat. Und häufig ist es, so wie es Judith auch gerade schon gesagt hat, eher so, dass andere Leute in Führung gehen, dass die vielleicht auch viel besser darin sind, Informationen auszuwerten oder an den Grenzstellen der Organisation nach außen Richtung Kunden vielleicht nochmal Dinge machen, die man jetzt auch gar nicht so gerne digital dokumentiert haben möchte. Und wenn man jetzt so den Traum hat, dass man alles wirklich in ein System gießt und damit dann auch vielleicht Führungsbedarfe vermindert, dann wird man meistens an der Realität scheitern, dass das System nicht gefüttert wird und wir stellen dann gute Gründe fest, warum man das nicht tut oder dass die Ableitungen, die getroffen werden, zu kurz gesprungen sind. Also dass man eigentlich gar keine guten Entscheidungen treffen kann auf Basis von Daten, auch wenn der Glaube da sehr hoch ist und man dann wieder zurückgreift auf andere Aushandlungssysteme, die vielleicht dann fernab von dem digitalen System passieren.
Und wenn ihr das jetzt in einem Unternehmen, diesen blinden Fleck beleuchtet und ihr habt vorhin gesagt, das ist, kommt in der Regel für die Mitarbeitenden oder auch das Management jetzt nicht überraschend, aber dann stehen sie da und wissen, was das Problem ist, aber wie gehen sie jetzt weiter vor? Was machen sie da? Ihr habt ja vorhin auch schon mal kurz angerissen, man kann ja jetzt keine informalen Strukturen dann irgendwie offenlegen und neue einführen einfach mal. Wie geht man dann vor? Was ist die Lösung sozusagen?
Sozusagen gibt's mindestens zwei Dinge, die häufig passieren und Judith, der ergänzt bitte. Also erstmal, im ersten Moment schaffen wir auch häufig schon eine Enttäuschung, dass man vielleicht irgendwie vorschnell geglaubte Lösungsansätze verwerfen muss oder zumindest die Zurechnung auf Personen. Also manchmal kursiert ja auch so ein bisschen die Idee, wenn man jetzt nur irgendwie einen tollen CDO hätte und das nicht mehr Lukas wäre und irgendjemand, der irgendwie ein agileres Mindset hätte oder was auch immer, dann würde sich das alles irgendwie schon lösen lassen. Und wir können dann häufig aufgrund der Erhebung, also aufgrund von einfach einer gewissen Anzahl an Gesprächen nachweisen, dass es eher an den Strukturen liegt. Und vielleicht nach dieser ersten Enttäuschung schaffen wir eins, dass wir so eine gewisse Sprachfähigkeit herstellen. Also dass man das Problem besser umreißen kann und dann sich überlegt, welche Hebel habe ich denn eigentlich in der Veränderungslogik? Also kann ich zum Beispiel wirklich am Abteilungszuschnitt, an den Verantwortlichkeiten was verändern, um dieses Problem anzugehen? Oder wäre es viel günstiger, den alten analogen Prozess, den ich jetzt irgendwie digitalisieren wollte, erstmal auf die tatsächlichen, auch informalen Gegebenheiten anzupassen, um einfach sicherzustellen, dass man nicht am Prozess vorbei digitalisiert? Oder brauche ich vielleicht an ganz bestimmten Stellen auch andere Skills und muss anderes Personal auf bestimmte Positionen bringen, beziehungsweise da einfach dafür sorgen, dass die richtigen Menschen an den richtigen Positionen diese Themen treiben. Und das ist, glaube ich, dieser wichtige Schritt, dass man gemeinsames, geteiltes Problemverständnis in der Organisation erstmal erreicht und davon dann Handlungsmöglichkeiten ableitet, die dann eher auf die formalen Strukturen gehen, so wie wir jetzt auch gerade schon mal nahegelegt haben, und weniger auf einzelne Personen oder auf irgendwas, was sich dann vielleicht doch hinter Buzzwords versteckt.
Jetzt haben wir über Führungskräfte gesprochen und Entscheidungsstrukturen. Wenn wir das noch ein bisschen weitermachen, einer eurer Scheinwerfer war ja auch die Organisationskultur im Gesamten. Wenn wir auf die Organisationskultur im Gesamten schauen, was würdet ihr sagen, was lässt sich im Gesamten an den Strukturen verändern, damit die Digitalisierung funktioniert? Jetzt haben wir schon viel über Informalität und Formalität gesprochen. Judith, wie ist es denn bei einer digitalen Transformation? In welchem Verhältnis stehen dann Informalität und Formalität zueinander?
Naja, allererstes muss man halt verstehen, dass diese informale Struktur, das ist ja für uns Organisationskultur, die entsteht ja immer im Verhältnis zur Formalstruktur, ne? Also wenn man eine Organisation extrem stark verriegelt, kleinteilig bürokratisiert, dann würde sich die Informalität eher entwickeln, dass man sozusagen jenseits dieser kleinteiligen Bürokratisierung agiert, etwas flüssiger macht, indem man Prozessschritte informal aushebelt und dann es hinterher dokumentiert oder so und so weiter. Oder umgekehrt, wenn man extrem breite, also weit gefasste Formalstruktur hat, dann oder zum Beispiel Selbstorganisation, dann etabliert sich häufig im Schatten dieser Selbstorganisation, die formal vorgesehen ist, informal wieder eine Hierarchie, weil die Organisation eben doch bestimmte Probleme leichter über hierarchieähnliche Ränge löst, zum Beispiel Schichtzuteilung, wer macht wann Urlaub und so weiter. Da hilft das halt, wenn man irgendjemand hat, wo man hingehen kann und das sich und das dort regeln lässt. So, das heißt sozusagen, dieses Verhältnis von Formalstruktur und informaler Struktur, das muss man sich ganz genau immer anschauen in Organisationen sowieso. Und mit der Einführung von digitalen Technologien passiert jetzt eben Folgendes, nämlich dass die Formalstruktur schärfer geschaltet wird, als sie normalerweise in Organisationen scharf ist. Nämlich durch die vielen Sichtbarkeiten, die entstehen, weil digitale Prozesse auch dokumentiert werden und zwar schriftlich und so weiter, weil bestimmte Daten nicht mehr ignoriert werden können, weil eben das System dann Single Source of Truth ist und so weiter, wird eben die Formalstruktur extrem stark aufgerichtet. Und das erschwert all die kleinen wichtigen Dinge, die man in der Organisation schon immer hatte, um die Organisation trotz der vielen Regeln und trotz der nicht ganz hinreichend guten Formalstrukturen, es gibt keine perfekte Organisation, eben gut bedienen zu können und gut nach vorne zu bringen. Also in der Soziologie spricht man mit Niklas Luhmann dann ja von brauchbarer Illegalität, also als von sinnvollen Regelabweichungen, die für die Organisation hochfunktional sind. Und diese Informalität wird eben extrem stark bedroht durch die Einführung digitaler Technologien. Entweder wird sie noch viel mehr in den Schatten verbannt und damit bringt man dann hat man dann das Problem, dass die sozusagen das Fehler gar nicht gemerkt werden können, dass man denkt, die Technik funktioniert, aber sie funktioniert gar nicht, sie wird die ganze Zeit hintenrum ausgehebelt oder so. Oder die Informalität wird gar verdrängt und damit funktioniert die Organisation vielleicht gar nicht mehr so gut, wie sie vielleicht vorher funktioniert hat. Und wenn du jetzt fragst, was muss man tun, dann muss man dieses Zusammenspiel, und das ist leider mühsam und mikropolitisch heikel, dieses Zusammenspiel von Formalität und Informalität eigentlich erstmal in der Tiefe verstehen, um dann herauszufinden, wie die neue Formalität, also die Digitaltechnologie, auf die alte Formalität trifft und vor allem auf die alte Informalität und damit antizipieren, was dann wohl passiert. Und das erfordert so ein bisschen so ein mutiges Hingucken, weil man das, was dort in der Informalität passiert, ja bisher so ein bisschen ignorieren konnte oder vielleicht auch ganz gerne ignoriert hat.
Und da stellt sich für mich die Frage, würdest du sagen, man muss dann eben die alte Informalität wieder vollends herstellen oder muss man eine neue Art von Informalität schaffen, die dann zu den neuen Prozessen passt? Weil in meinem Kopf ist es gerade schwierig, mir zu denken, wie man eben eine neue Informalität schaffen kann, die ja eigentlich eben davon lebt, dass sie gar nicht so offenkundig kommuniziert wird.
Genau, also die neue Informalität kann man eben nicht einfach so schaffen. Das wäre sozusagen ein quasi fallen auf so eine Steuerungsillusion von Organisationen, sondern die ist auf irgendeine Weise, lebt die sich dann wieder ein. Man kann nur antizipieren, wie sie ist. Also ich habe als legitime Veränderungsgestaltmasse in Organisationen immer nur die Formalstruktur. Die kann ich ändern und dann antizipieren, wie sich mit der Informalität einlebt. Ich kann leider nicht direkt durchsteuern.
Aber vielleicht kann man ein Beispiel anbringen. Also wir haben mal ein IT-Unternehmen beraten, das eigentlich sehr sensibel war bisher, wer hat welchen Zugriff, auch gerade so auf Unternehmenszahlen, auf Ziele. Und dann war so eine Idee, dass man jetzt mit einem neuen Controlling-System Zugriff für alle auf alle Daten gibt. Und man könnte ja jetzt erstmal sagen, Transparenz ist ja super gut, aber man nimmt sich dann eben so ein bisschen den Spielraum für auch Dinge, wo sich nur ein Teil der Organisation drauf fokussieren kann und andere gar nicht davon betroffen sind. Also man hat natürlich auch mit einem hohen Maß an Transparenz die Möglichkeit, sehr viel Unsicherheit in so eine Organisation zu bringen. Und da war eine Lösung tatsächlich, sich zu überlegen, an welchen Stellen will man diese Transparenz eher begrenzen, um Raum für Informalität zu lassen an anderen Stellen halt einfach sehr, sehr fokussiert auf eigentliche Arbeitsprozesse den Wert zu legen. Und das wäre so ein Beispiel, dass man mit einem IT-System, also hier ging es um ein Controlling-System, dass man damit natürlich schon auch die Informalität beeinflusst, weil alles, was ich da verändere, wird dann wieder zu einem faktischen Verhalten führen, das im Zweifelsfall auch anders ist. Und das kann man mitdenken. Also unser Ansatz wäre immer, dass man sich überlegt, was handelt man sich damit ein, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein IT-System einführe oder allen Zugriff auf alle Daten gebe. Und dass man so in entsprechenden versucht, die Informalität, die sich dann dadurch verändert, ein Stück weit zu antizipieren.
Ich hätte gerne noch ein paar Beispiele so dafür, für was dann so ein informales Verhalten wäre, das sich daraus ergeben könnte.
Also ein ganz klassisches Beispiel, und das werden vielleicht viele, die in Organisationen IT-Systeme einführen, leidgeprüft bestätigen können, ist, dass einfach Systeme nicht genutzt werden. Oder dass einfach Nonsensdaten eingeführt werden, wenn es gute Gründe gibt, manche Dinge nicht schriftlich festzuhalten. Also die brauchbaren Illegalitäten, die wir gerade schon erwähnt haben, die sind ja durchaus im Sinne der Organisation oder haben eine gewisse Funktionalität, aber man kann sie, weil sie vielleicht auch gegen andere Richtlinien verstoßen, eben nicht schriftlich festhalten. Und wenn ich jetzt so mein klassisches Beispiel von einer Papierakte, wo ich irgendwie einen Unterschriften-Workflow hatte, ich habe mal im Einkauf gearbeitet, da war das einfach gang und gäbe, mit irgendwelchen Post-its versehe, dann kann ich da sehr leichtgewichtig draufschreiben, Judith, kannst du einfach ungesehen unterschreiben, musst du nicht mehr reingucken, die 500.000 Euro sind okay, die wir jetzt an den Lieferanten geben. Das kann ich aber niemals in ein IT-System eingeben, das dann ausgewertet werden kann, wo mehr Menschen drauf Zugriff haben als nur Judith. Und das wäre so ein Beispiel, dass man das mitdenken muss, dass manchmal ein IT-System, das ja oftmals auch Effizienzversprechen mitbringt, dazu führen kann, dass man nochmal Parallelwege, also ich muss dann Judith anrufen und sagen, du, bevor du klickst, kann ich dir nochmal das und das dazu sagen in einem Genehmigungsworkflow. Das wäre so ein Beispiel.
Das heißt, du hast eben auch gesagt, ganz oft werden die Systeme dann eben einfach nicht genutzt. Das ist ja ein häufiger Vorwurf. Jetzt haben wir ja alles so super eingeführt und ausgerollt und so ein tolles System und alle darauf geschult, aber es nutzt niemand. Und da müsste man dann eben ganz anders nochmal ansetzen und das alles nochmal von Neuem beleuchten. Ein anderer Vorwurf ist ja häufig, die Mitarbeitenden seien so veränderungsscheu und die wollen das alle gar nicht. Jetzt kann ich ja natürlich schon mal ein bisschen, da ich ja eure systemische Perspektive kenne, vorausahnen, dass das natürlich eure Antwort lautet, es liegt auch nicht am Einzelnen. Aber ihr habt die Mikropolitik vorhin schon mal genannt. Könnt ihr das mal noch stärker ausführen, welche Rolle die dabei spielt, wenn es eben darum geht, die Mitarbeitenden ziehen da gar nicht so sehr mit, offenbar.
Also Mikropolitik, da verlassen wir so ein bisschen die Systemtheorie, mit der wir jetzt bisher in diesem Podcast hantiert haben, und schauen mehr auf so die Frage, was bedeutet eigentlich Macht in Organisationen? Und aus einer mikropolitischen Perspektive würde man halt sagen, Macht bedeutet, dass man jemand anderem ein Problem lösen kann oder dass man diese Problemlösung unsicher hält. Also ich schau mal, ob ich dir das Problem heute löse, dann steigt so ein bisschen der Puls desjenigen, der das Problem gelöst bekommen will, und dann merkt man, hier gibt es eine Machtbeziehung. Und Macht ist aber eine Austauschbeziehung. Mal lösen die einen für den anderen Probleme und mal ist es eben umgekehrt. Und das trägt Organisationen, ne? Das bringt die nach vorne. Das ist nichts Pathologisches, wo man sagen muss, uiuiui, wir müssen Macht abschaffen in Organisationen, sondern im Gegenteil, Macht ist so eine Art Katalysator in Organisationen. Und digitale Systeme greifen dann in diese Machtspiele relativ stark ein. Ich erinnere mich daran, dass wir in einer Forschung und Entwicklung gearbeitet haben, eines Automobilzulieferers. Und da war es eben so, dass es digitale Daten gab plötzlich über das Produkt sozusagen und die Art und Weise, wie Kunden im Auto oder mit dem Produkt umgingen. Und vorher war das eben so, dass man diese Daten nicht zur Verfügung hatte und deswegen diejenigen, die die Zugänge zu den Automobilherstellern hatten, eben sehr stark Deutungshoheit darüber hatten, was will der Kunde, was will der Kunde nicht. Und jetzt gab es eben plötzlich Daten, die ausgewertet werden konnten. Und dann entstand das lustige Phänomen, von dem mir dann berichtet worden ist, dass die Person, die diese Daten auswertete, war jemand, der gerade von der Uni gekommen ist, also IT-Studi, der quasi gerade absolviert hatte und dann in seinem Keller da saß und diese Daten auswertete. Und ständig, erzählte er, standen Leute, die so 4 Hierarchiestufen weiter oben waren, bei ihm am Schreibtisch, um ihm nahezulegen, wie diese Daten auszuwerten seien. Ja, also sozusagen, man versuchte mikropolitisch wieder darauf einzuwirken, wie die Daten gedeutet werden müssen. Obwohl er natürlich dachte, er hat jetzt irgendwie so ein Schwirm hinter sich und er macht das einfach rein technisch. Und so merkte er halt relativ schnell, und ich finde es so eine schöne Anekdote, dass eben die reinen Daten in Organisationen eben aufschlagen auf mikropolitische Zusammenhänge und Deutungshoheiten zerstören, die vorher einfach mal so da waren. Und so kann dann so eine Initiative, wie wir wollen jetzt datenbasierter entscheiden in dieser Forschung und Entwicklung, eben auch mal schnell ausgebremst werden. Und dann eben mikropolitisch zerstampft werden, weil man am Ende eben mächtige Personen hat, die schon wissen, wie sie die Deutungshoheit behalten.
Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand veränderungsscheu ist, aber ein Stück weit sind es ja auch Ängste, dann Macht zu verlieren.
Genau, eben keine persönlichen Ängste, Macht zu verlieren, sondern es ist eine organisationale Notwendigkeit, Macht zu besitzen, um mir arbeitsteilig zugeordneten Aufgaben überhaupt erledigen zu können. Und dafür nutze ich das. Ich nutze Autonomie und Macht dafür, dass ich die Dinge, die mir arbeitsteilig zugeordnet worden sind, nach vorne bringe. Also meine Kunden, das Marketing, den Vertrieb oder die Buchhaltung ist dann die primäre Orientierung, die ich aufnehme. Und dazu nutze ich Macht. Das heißt, man kann das den Personen nicht einzeln zulassen, dass man sagt, ihr versucht jetzt machtgeil zu agieren oder so, sondern man muss eher sagen, wozu benutzen die denn heute ihre Macht? Welche Aushandlungen werden damit nach vorne getrieben, die vielleicht auch hochfunktional für die Organisation sind? Und wie schaffe ich denn Gremien, also nicht hochbürokratische Gremien, sondern eher Arenen, wo diese mikropolitischen Spiele gut kanalisiert gespielt werden können, damit man eben nicht mehr den armen Absolventen im Keller erschrecken muss?
Und wie genau haben die das denn in dem Fall dann gelöst? Was wurde da für eine Arena aufgebaut?
Das war echt ganz interessant, weil die mussten erstmal gemeinsam die Fragen formulieren, die sie an die Daten haben. Die hatten relativ viele Daten, aber nicht die Fragen daran. Und eigentlich war die Arena dann im Rahmen einer Strategiearbeit, die sie sowieso machen mussten, sich zu fragen, wie viel Eingriffstiefe werden wir denn in das, was wir strategisch sowieso vorhaben, werden wir denn die Auswertung dieser Daten überhaupt zugestehen? Welche Fragen stellen wir an die Daten? Und dann auch, wie schauen wir denn gemeinsam als sozusagen diejenigen, die die Strategie für diesen Bereich machen, auf die Ergebnisse dieser Datenauswertung? Ne? Und das ist dann eben dann doch ein Ringen. Kennt man ja, also auch über Zahlen muss man ringen. Entlassen ja nicht von Entscheidungen, sondern denen musste klar werden, wir müssen trotzdem wieder gemeinsam entscheiden. Und dazu brauchte es eben sozusagen ja eine Arena, einen Raum, der im Rahmen der Strategieentwicklung eben stattfand. Und das war dann, entlastete dann eben andere Leute in der Organisation davon, die Deutung mikropolitisch durchzuhandeln.
Wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen zu bündeln, dann sind so die Lösungswege auf jeden Fall, dass man einen Diskurs anstreben muss über Entscheidungsstrukturen, über das Verhältnis von Formalität und Informalität und eben solche Arenen braucht, wo Dinge ausgehandelt werden. Wenn wir jetzt an unsere HörerInnen denken, Lukas, kannst du da mal ganz konkret machen, welche Rolle jetzt in diesem Lösungspaket sozusagen der Personalentwicklung zukommt? Also was kann jetzt die Personalentwicklung tun, um so blinde Flecken der digitalen Transformation entweder zu vermeiden oder zumindest zu unterstützen, dass die Transformation leichtfüßiger und ohne diese Problemquellen funktioniert?
Ganz konkret.
Also Konkret fallen mir mindestens zwei Dinge ein. Ich glaube, die Personalentwicklung tut gut daran, dass sie auch ihren Platz am Tisch einnimmt in der Organisationsgestaltung. Also, dass man zumindest einen sehr, sehr engen Draht auch, meistens sind ja auch die Kolleginnen und Kollegen gar nicht so weit, davon entfernt, die auch Organisationsentwicklung machen, und dass man wirklich dann Personalentwicklungsmaßnahmen sehr eng darauf abstimmt, was passiert eigentlich gerade an Veränderungen in der Organisation. Und das Zweite vielleicht so ein bisschen darauf abgeleitet ist, wenn ich dann Personalentwicklungsmaßnahmen mache, ich versuche es mal mit einem Beispiel auszubilden. In vielen Organisationen wurden in den letzten Jahren Scrum Master ausgebildet, Product Owner, und man hat versucht, einfach agil Dinge voranzubringen. Und das ist auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber was wir einfach erleben, ist, dass man manchmal hier in diese Rollen dann Erwartungen mit reingebracht hat, die gar nicht erfüllen können, weil sie dann einfach irgendwie ins mikropolitische Getriebe kommen, weil sie dann plötzlich von einem Vorstand angerufen werden, der sagt, du musst als Product Owner aber dieses Feature in das Produkt viel, viel schneller bringen. Und man untergräbt dann eigentlich diese Logik, die man jetzt gut geschult hat. Und dann wäre es natürlich eine Möglichkeit, auch in solchen Personalentwicklungsprozessen nicht nur technische oder rollenbasierte Logiken mit reinzunehmen, sondern auch, wie gehe ich in so einem mikropolitischen Umfeld mit um? Und das kann man natürlich auch mit einfügen, dass man merkt und schon antizipiert, da wird sich mehr verändern als jetzt nur ein agiler Entwicklungsansatz oder die Art und Weise, wie wir Software in ein Produkt bringen.
Jetzt hast du selbst gesagt, da werden eben einzelne Funktionen zum Beispiel neu geschaffen, wie ein Agile Coach oder Scrum Master. Und ihr seid ja Systemdenker und habt ja auch gesagt, es liegt jetzt nicht am Einzelnen, dass die veränderungsscheu sind oder vielleicht gar nicht die notwendigen Skills dafür haben. Aber was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt dann überhaupt noch Weiterbildung von einzelnen Mitarbeitenden, um die Digitalisierung umsetzen zu können?
Ja, also ich würde ja sagen, dass diese Weiterbildung eben so eng mit Organisationsentwicklung verknüpft sein muss, wie es nur irgendwie geht, und dann eben auch darauf einzahlt, dass man eben dieses Verhältnis von Digitaltechnologie, Organisationsstruktur, und damit meine ich die formale und die informale Organisationsstruktur und die mikropolitischen Verhältnisse und sozusagen dem Organisationsmitglied, das auch natürlich vermutlich Kompetenzen haben muss, zum Beispiel mit Datenbanken umzugehen, bestimmte Prozesse überhaupt machen zu können und so weiter, dass man dieses Verhältnis im Blick behält. Und das ist aber sozusagen ein Dreieck und nicht nur ein Blick auf Personen, die entweder, sage ich mal, zu alt sind oder zu irgendwas anderes sind, um sich mit der Digitaltechnik auseinanderzusetzen, oder eben auf den technischen Prozess, wo man sagt, das ist ja selbsterklärend, das hat nur allein einen Usability-Faktor. Es stimmt eben beides nicht, sondern diese Organisation, wie wir ja auch eingangs gesagt haben, erscheint eben als blinder Fleck der digitalen Transformation und ist eigentlich kann man gar nicht zu ernst nehmen, was das ausbremsen kann, aber eben auch nach vorne bringen kann, wenn man es richtig macht.
Vielleicht eine Mini-Geschichte, die uns bei vielen Kundinnen und Kunden einfach immer wieder begegnet, ist, dass es einfach momentan und auf absehbare Zeit total schwierig ist, jetzt irgendwie neue Menschen ins Unternehmen zu bekommen. Also das Thema Employee Retention ist was viele unserer Kundinnen und Kunden bewegt. Und dann wird natürlich auch die Personalentwicklung wieder nochmal wichtiger. Aber halt nicht im Sinne von, dass man Menschen mit einem Coaching versucht, irgendwie mit Frustration besser umgehen zu lassen, sondern sie mit den Mitteln ausstattet und vielleicht dann auch manchmal auch mit Machtressourcen im Bereich Personal, dass man hier einfach auch ehrlicher damit umgeht, was Menschen in Organisationen, wenn man sagt, die sollen digitaler sein, was die damit dann auch machen können. Und ich glaube, das ist nochmal einfach eine große Chance für Personalabteilungen, auch für Personalentwicklung, dass man ja einfach mit dem bestehenden Personal ganz anders umgehen muss und auch sollte, als es vielleicht auch vor vielen Jahren, wo man noch mit Fluktuationen anders umgehen konnte, der Fall war. Also ich glaube, das ist auch nochmal einfach ganz wichtig, dass die Verbindung aus Digitalisierung und Fachkräftemangel, dass das ja auch nochmal eine Notwendigkeit macht, dass man einfach eine engere Verknüpfung aus Personalentwicklung und Organisationsentwicklung hat.
Also im Prinzip der Appell, wir brauchen weiterhin Personalentwickler, denkt aber bitte nicht im Klein-Klein, sondern denkt ans System und verknüpft es mit der Organisationsentwicklung, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und ich würde damit aber auch schon überleiten, wenn ihr mir jetzt nicht widerspricht bei meiner Zusammenfassung. Wir würden gerne noch ein Abschlussstatement von euch einfangen, weil wir uns auch zeitlich leider schon dem Ende unseres Podcasts nähern. Und deswegen würde ich jetzt dir, Lukas, die Frage einmal geben, die digitale Transformation in 2 bis 3 Sätzen. Woran scheitert sie?
Die digitale Transformation, zumindest in Organisationen, scheitert häufig an deren Eigenlogik, dass man unterschätzt, dass Menschen aus guten Gründen Dinge so tun, wie sie bisher tun, und dass man mit Digitalisierungsinitiativen oft an diesen Gründen vorbei digitalisiert.
Und dir, Judith, würde ich das gegensätzliche Paar geben, nämlich die digitale Transformation, so gelingt sie.
Ich glaube, sie gelingt mit einem gehörigen Portion Organisationsklugheit, also ein Verständnis dafür, wie man dieses wilde Sozialsystem, Organisation dekonstruiert, versteht, nicht pathologisiert, sondern einfach erstmal hinnimmt, dass es so ist und dass es auch gar nicht anders sein kann, und dann sich mit dem Digitalisierungsvorhaben da organisationsklug durchmanövriert. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer. Und ich glaube auch, dass viele Organisationen schon auf diesem Weg langsam sind, weil so ein bisschen die Ernüchterung eingetreten ist, dass die Technik es eben nicht alleine richten wird.
Ich würde sagen, mit diesen optimistischen Worten können wir den Podcast jetzt auch gut schließen.
Ja, genau. Also vielen Dank an euch beide. Es war wie immer ein sehr schöner Einblick. Ich sage deswegen, wie immer darf ich ja noch sagen, weil ja Judith auch immer unsere Kolumne den Systemblick füllt und auch da immer wieder solche Dinge natürlich besprochen werden. Vielen Dank dafür.
Super. Dankeschön.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao.
Sagen wir, genau.
Ja.
Tschüss.
Wenn ich jetzt nochmal dran zurückdenke, wie wir in den Podcast eingestiegen sind, dann hat sich das tatsächlich auch erfüllt, was wir gesagt haben. Nämlich das Gespräch hat gezeigt, die technischen Voraussetzungen sind wirklich nur eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite der Medaille hängt so viel damit zusammen, damit das gelingen kann mit der Digitalisierung. Also diese gesamte Organisationsstruktur, aber eben auch so eng verwoben mit der Personalentwicklung. Also ich habe jetzt gerade so ein richtig holistisches Bild. Also Digitalisierung funktioniert wirklich nur, wenn alle diese Rädchen eben ineinander laufen. Das ist für mich die absolute Quintessenz aus diesem Gespräch.
Das ist schön, dass du die Quintessenz nochmal so herunterbrechen konntest, denn es war ein komplexes Thema und ein sehr verdichtetes Gespräch. Und am Ende ist uns aufgefallen, dass wir auf den 4. blinden Fleck gar nicht mehr eingegangen sind.
Stimmt,
die Innovation,
ja.
Die hat der Lukas am Anfang kurz aufgeführt, aber wir haben es da nicht nochmal näher aufgegriffen. Dabei war es eigentlich schon auch ein recht langes Gespräch, das wir jetzt auch nicht nochmal stark zusammenschneiden wollten.
Und wer von Komplexität noch nicht genug hat und sich noch näher aber in das Thema Personal- und Organisationsentwicklung als Streamteam vertiefen will, dem empfehlen wir unseren Podcast mit Simone Kaufeld. Den haben wir im letzten Sommer aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und mit ihr eben auch darüber gesprochen, wie Personal- und Organisationsentwicklung im optimalsten Fall zusammenarbeiten.
Zum Dreamteam werden.
Ganz genau.
Und unser Dreamteam verabschiedet sich aus diesem Podcast nur noch mit der Checkout-Frage.
Checkout.
Was hast du heute genossen?
Im Prinzip eigentlich genau das, was du vorher gesagt hast. Ich bin ja ein Fan von komplexen Gesprächen und ich war auch ein richtiger Fan von der verdichteten Sprache und halt diesen Terminologien, die beiden auch angebracht haben. Das kann ich nicht verneinen. Ich mag sowas einfach total gerne.
Da habe ich auch schon gemerkt, dass wir ein bisschen dazu neigen, so einzelne Begrifflichkeiten in unseren Redaktionsgesprächen immer wieder
genau.
einzubauen.
Der leere Signifikant.
Genau, und die brauchbare Illegalität. Genau, kann ich total nachvollziehen. Ich finde es immer wieder schön, in Gesprächen mit Judith Muster und natürlich jetzt auch mit Lukas Fütterer diese Vogelperspektive einzunehmen, eben ihren systemischen Blick einzunehmen, nicht immer zu schauen, wie kann der Einzelne sich verbessern, wie funktioniert es, dass der einzelne Mitarbeitende besser mitzieht oder irgendwas, sondern ein Stück weit halt aus der Vogelperspektive zu gucken, was man an den Organisationsstrukturen tun muss und dann nicht immer die Schuld bei Einzelnen sucht.
Das ist doch ein super Schlusswort und in dem Sinne können wir uns, glaube ich, auch verabschieden. Wer auf dem Laufenden bleiben will, was alle Themen rund um Organisations- und Personalentwicklung angeht, Weiterbildung, der kann uns auf unserem Online-Portal besuchen, neues-lernen.org, auf LinkedIn oder auch in unserer App.
Na wunderbar, dann sage ich, bleibt bitte alle gesund, wir versuchen es auch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.